Sehr gefreut, mit Ihnen zusammen zu sein, schon auch die Freizeit vorher, und das ist wirklich etwas ganz Großes. Heute Abend, an diesem Bußtag, ist das die herrliche Botschaft. Unser Gott und Herr will heilen und vergeben. Aber das kann er nur tun, wo wir umkehren. Wir haben heute Abend die Gestalt des Simson. War ein toller Kerl. Er hat ein Philistermädchen geheiratet. Er war ja Jude und Sie kennen die Spannungen bis in unsere Tage hinein. Und beim Hochzeitsfest ist er auf einen tollen Trick verfallen. Er hat der Hochzeitsgesellschaft vorgeschlagen, ich habe ein Rätsel. Und wenn ihr das Rätsel rausbringt, zahle ich die ganzen Festgewänder. Und wenn er es nicht rausbringt, wenn er es nicht erratet, dann müsst ihr es bezahlen. Die Leute waren begeistert, sagt, das machen wir, sagt ein Rätsel, sagt das Rätsel. Die kriegen es natürlich nicht raus und verfallen ihrerseits auf den Trick und bedrängen das Bräutlein. Damals hat man 7 Tage Hochzeit gewährt. Was macht eine Braut, wenn sie den Mann unter Druck sitzen will? Sie heult wie ein Schlosshund, Tag für Tag. Heult, heult, heult. Und am 4. Tag war die Geduld des Bräutigams am Ende und dann verrät er der Braut, sagt, ich bin nicht lieb und sag mir doch, was los ist und das Rätsel. Und die wetzt los und sagt den Philistern, was das Rätsel ist. Und dann kommen sie und der Simson sagt, ihr hättet es ja nicht rausbekommen, wenn ihr nicht wörtlich mit meinem Kalb gepflügt hättet. Der Simson war selber ein Rätsel. Ein Mann voll lauter Widersprüche, eine Gleichung mit ganz vielen Unbekannten. Auf der einen Seite war er so stark, der hat den Flügel genommen und rausgetragen wie ein Einkaufsnetz, ungeheure Kräfte. Und auf der anderen Seite war er schwach wie ein Baby. Was ist denn das mit den Gegensätzen einer Person? Wissen Sie, jeder Mensch ist ja so ein geheimnisvolles Rätsel. Und darum haben wir in der Bibel das. Das erzählt uns die Bibel für uns. Kennst du dich selber mit deinen Widersprüchen? Kennst du deinen Mann? Da gibt es ja so Bücher, dein Mann, das unbekannte Wesen. Können Sie lesen, sagt, da habe ich ganz viel entdeckt. Aber nachher merken Sie auf einmal wieder und sagen, jetzt weiß ich gar nicht, was das für ein komischer Kerl ist. Und die Männer verstehen die Frauen nicht und die Eltern nicht die Kinder. Und das ist ja noch viel schwieriger, wenn man dran denkt, an ganz andere Nationen und Völker, wenn man an andere Generationen denkt, die Alten und die Jungen. Das ist ja ganz schwierig, sich zu verstehen. Dann gibt es andere Denkungsarten, dann gibt es verschiedene Wesen, da gibt es ruhige, stille, da gibt es Skeptiker, da gibt es kluge, da gibt es nüchterne, gemütvolle, exzentrische Leute. Wer bin ich denn überhaupt? Hat der Simson sich überhaupt erkannt mit seinen vielfältigen Widersprüchen? Vor Jahren lernte ich den großen Nervenarzt Dr. Mader kennen, war ein frommer Mann von der Klinik Hohenmark. Und er hat in Stuttgart ein Gespräch geführt. Er hat einen Raum gebraucht und sagt, da ist ein Kranker, Gemütskranker, mit dem will ich reden. Und dann frage ich ihn so beim Essen, ist das nicht sehr schwer für Sie, wenn Sie so viel mit solch schweren, kranken Menschen zusammen sind? Im Gegenteil. Das ist mir die größte Freude, das Rätsel eines Menschen zu lesen. Und warum ist er so krank? Was steckt da dahinter? Was sind da die Erziehungssachen? Was sind da die Erbanlagen? Was steckt da dahinter? Und ich kann stundenlang nur zuhören und bin ganz glücklich, wenn ich das Rätsel eines Menschen entschlüsseln kann. Es sagt uns die Bibel, dass Gott das Rätsel eines jeden Menschen entschlüsselt. Und das ist wichtig. Wir sind vor ihm offenbar. Er kennt uns durch und durch. Auch da, wo wir uns selber nicht mehr verstehen. Er hat einen Schlüssel zum Herzen. Das ist ja ganz, ganz wichtig und schön. Und wir dürfen an dieser Bibelgeschichte einfach einmal das entdecken, wie Gott auch solch einen schwierigen Menschen versteht. Zunächst interessiert uns, woher hat ein sterblicher Mensch wie Simson solch eine übernatürliche Kraft? Woher hat Simson, natürlicher Mensch, solch eine übernatürliche Kraft? Ist einmalig bei ihm gewesen. Simson war eigentlich ein normaler Mensch, wenn man so denkt. Ganz normaler Mensch. Er war als Einzelkind geboren. Er war ein richtiger Nachzügler. Seine Eltern waren schon alt, als er geboren wurde. Aber das, was die Bibel nur zeigen kann, die Geschichte beginnt im Mutterleib schon. Da hat Gott diesen Simson auserwählt. Darüber denken wir ganz wenig nach. Gott kennt mich schon, wo ich gebildet wurde, in den ersten Stunden meines Lebens im Mutterleib. Paul Gerhardt hat das mal so schön in dem Lied »Sollte ich meinem Gott nicht singen« ausgedrückt. Wie ein Adler sein Gefieder über seine Jungen streckt, also hat er auch hin und wieder mich des höchsten Arm bedeckt, alsobald im Mutterleibe, als er mir mein Wesen gab und das Leben, das ich habe, da hat er mich schon gesucht in seiner Liebe. Und Gott hat über dem Simson eine Berufung. Wissen Sie, dass es bei Ihnen genauso ist, dass Gott Sie gewollt hat? Auch wenn Sie in einer Familie geboren sind, wo Ihre Eltern Ihnen vielleicht gesagt haben, du bist ein unerwünschtes Kind. Gott hat Sie gewollt. Jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes und Gott hat einen Plan, einen Willen in dem Leben. Und bei dem Simson war das ganz arg schön, wie das Gott auch diesen Eltern mitteilen lässt. Das ist deshalb so wichtig, weil ja manchmal Eltern das missverstehen. Manche Eheleute meinen, also Männer meinen manchmal, die Frau gehört dem Mann. Dabei gehört auch eine Frau Gott in erster Linie. Ist nur eine Leihgabe auf eine gewisse Lebenszeit. Und unsere Kinder sind nur kurze Leihgabe. Da hat Gott seine Geschichte mit diesen Kindern und sie sind uns anvertraut, damit wir ihnen helfen, ihre Berufung besser zu verstehen. Und da sagt Gott von Anfang an, dieser Simson ist ein Geweihter Gottes. Hat in Israel eine lange Tradition, ganz für Gott da. Hat eine gewisse Bedeutung. Die Mutter hat den Auftrag, sie soll nie einen Schluck Wein trinken, damit dieses Baby ganz Gott dienen kann und nicht von fremden Drogen und Süchten beeinflusst ist. Und Gott hat mit diesem Geweihten ein wunderbares Ziel. Er soll das Volk Israel erretten. Das war damals ja immer bedrängt von den Philistern. Das Philister, das ist der gleiche Name von Palästinenser. Aktuelle Situation über die Jahrtausende hinweg. Der soll Israel befreien aus dieser tödlichen Umklammerung der Philister. Und das Wort, das hier im Richterbuch gebraucht wird für den Beruf, den Gott dem Simson gibt, der heißt Retter. Genau das gleiche Wort, das später für Jesus gebraucht wird. Ein Retter, ein Heiland soll er sein. Sehen Sie mal vor. Was hat Gott alles für große Ziele? Und jetzt hat Gott ihm zu diesem Ziel diese übernatürlichen Gaben gegeben. Eine ungeheure Stärke, hat er mal einen Löwen zerrissen, der ihn auf dem Weg bedrohte. So bloß mit der Hand. Gewaltig. Das interessiert uns in diesen Tagen ganz besonders. Da reden wir ja ganz viel. Wie ist das mit unseren Gaben? Aber wissen Sie, mit den natürlichen Gaben, die uns Gott geschenkt hat, das sind ganz wichtige Dinge, dass wir sie Gott zur Ehre einsetzen. Natürlich. Aber es ist auch eine ganz große Gefahr, dass wir uns überheben, stolz werden. Guck mal, was ich kann. Schäbig auf die anderen runtergucken, die das vielleicht nicht können. Nein, Gott hat uns viele Gaben gegeben. Das ist schön, wenn uns das auch bewusst wird, damit wir das einbringen für seine Sache, für Gottes Sache, damit wir dienen können. Und das ist wunderbar. Denkt bitte gar nicht groß. Ich sage immer, was in diesen Tagen fehlt, wenn nur einer Besuche machen kann. Wenn nur einer zuhören kann. Es fehlt am allermeisten im Reich Gottes. Jemand, der zuhört, wo einer in Not ist. Das kann doch jeder. Es gibt so viele Dinge, die uns Gott anvertraut, was wir können. Und dann noch schön, wenn du mit anderen beten kannst. Und dann noch wunderbar, wenn du Freude bringen kannst oder wenn dich für irgendein Kind annimmst. Ach, was ist das wichtig, dass wir die Türkenkinder in der Nachbarschaft einladen und ihnen auch die Jesusgeschichten erzählen und ihnen helfen bei den Schulaufgaben. Du kannst ganz viele Dinge machen für die Sache Gottes, die Gaben. Bei Simson war es eine außergewöhnliche Gabe, aber es ist auch immer so bei den Gaben, wem viel anvertraut ist, von dem wird auch viel gefordert. Von Gott nämlich. Der prüft bei der großen Gabe, die er einem anvertraut hat, umso mehr Verantwortung. Aber ich freue mich so, dass im Neuen Testament auch drinsteht in der Geschichte der großen Galerie, der großen Glaubensleute. Da steht drin, von vielen, die sind kräftig geworden aus der Schwachheit. Wie sind die denn kräftig geworden? Die hatten es nicht von Geburt an, sondern durch den Glauben. Das ist ja das Wunderbare. Durch die Verbindung mit Jesus, durch das ganze Vertrauen auf sein Wort, dürfen schwache Leute ganz stark werden. Und sie können sogar stark geworden im Streit haben, der fremden Heere zum Weichen gebracht, nur aus Glauben. Also, wir wollen auch die natürlichen Gaben nicht überbetonen, sondern das Wissen. Ich darf es Ihnen einfach so jetzt zusprechen. Jesus will sie stark machen. Vielleicht nicht so, dass sie ein Klavier durch die Gegend tragen können, wie der Simson, aber was will er denn? Dass sie stark werden durch Glauben, weil Jesus sie rüstet, weil er in schwachen Menschen wohnt und sie gebraucht. Das war ja immer der Reis Gottes Geschichte, so dass Gott das immer getan hat und hat sie stark gemacht. Leute, die sich ganz Gott geweiht haben, ist immer die Gnade, die in Menschen wirkt. Es ist nie das Kraftprotzentum, ich kann das. Yes, we can, wir schaffen das alles. Es bricht ja ganz schnell zusammen. Sondern dieses Vertrauen auf den lebendigen Gott. Ich habe nie einen Hausbesuch gemacht, wo ich nicht gehofft habe, hoffentlich ist niemand da. Weil ich so Angst habe vor den Leuten. Das glauben sie gar nicht. Es geht ihnen natürlich genauso. Und das muss man im Glauben überwinden und sagen, ich gehe im Gehorsam. Und Jesus gebraucht mich jetzt. Jeder Krankenbesuch ist schwierig, ich sage doch vielleicht noch das Falsche. Und dann muss man im Glauben es wagen. Und Gott hat diesem Simson Kräfte gegeben, ja, als die Philister ihn binden wollen mit 7 Seilen aus frischem Bast. Was hat er getan? Wie eine Flachschnur hat er sie zerrissen, wenn sie ins Feuer kommt. Zack, und dann war das weg. Wunderbar. Dass Jesus seine Leute zu Siegern macht, zu Überwindern. Und wir stehen alle in großen Nöten und Schwierigkeiten. Und das ist wichtig, dass wir mit Jesus auch das erleben. Unser Glaube ist der Sieg, der diese Welt überwunden hat. Und wenn ich noch lebe, wenn ich nur noch ein paar Wochen lebe, ich möchte für Jesus noch was wirken, ich möchte Frucht bringen für ihn. In ganzer Demut, aber er will es tun. Es sind wunderbare Geschichten drin, ich habe heute darauf verzichtet, das vorzulesen. Die Geschichte von Simson ist so ausführlich in der Bibel dargestellt. Einmal hat er einen ganz großen Durst gehabt, in der heißen, glutheißen Wiese. Und er schrie zu Gott, und war ein bisschen weg in der Quelle da. Wie gibt's das? Gott hat seine Leute schon Wunder erleben lassen und Simson wurde mit Wundern überhäuft. Oder da waren die Feinde und bedrohten Simson, die Philister waren um ihn her. Und da heißt, und der Geist des Herrn geriet über Simson und hat sie alle abgewehrt. Was ist das für eine wunderbare Geschichte? Als Kinder sind wir immer atemlos dagesessen. Und das ist so wichtig, dass wir unseren Kindern das erzählen. Mit unserem Gott kann man große Siege erringen. Er ist der Größte und der Stärkste, größer als alle dunklen Mächte dieser Welt. Und mit Jesus darf man das erleben. Und Simson hat das erlebt. Ein großartiges Leben. Aber jetzt kommt ein zweiter Teil. Wir haben zuerst gesagt, wie kann ein sterblicher Mensch solch übermächtige Kraft haben? Und jetzt kommt der zweite Teil, wie ein übermächtig Starker ganz erbärmlich schwach wurde. In der Bibel stehen die schönsten Liebesgeschichten, die ich überhaupt in der Weltliteratur kenne. Und es ist schön, unsere jungen Leute dürfen das lesen, das ist das beste Aufklärungsbuch. Auch über falsche Liebe und über Eheschwierigkeiten kann man alles lesen, wunderbare Liebesgeschichten. Und offensichtlich haben Sie in Ihrem Leben entdeckt, was Liebe ist, wunderbare Liebe, gottgestiftete Liebe. Aber da war ein notvolles Gebiet bei Simson. Da heißt es, er gewann ein Mädchen lieb. War natürlich wieder eine Palästinenserin. Eine Philisterin. Aber das mit lieb war dort, er gewann sie lieb, das war eine flüchtige Beziehung. Denn die Delila, die hat ihn gar nicht geliebt. Also ich wollte heute nicht mehr die Entscheidung über meine Lebensbindung fällen. Ich muss das ganz ehrlich sagen, auch den jungen Leuten, das ist so unheimlich schwer, wenn man da an den Falschen gerät. Und der Simson gerät an die Delila und die will nur, dass er gebunden den Philistern ausgeliefert wird als Gefangener. Das ist ja furchtbar. Die ganze Liebe war nur eine Falle. Das gibt's, sagt die Bibel. Und zu jungen Leuten kann man zum Trost sagen, Gott erhört Gebet. Ich wollte anders, und anders kann man überhaupt nicht das finden, als man sagt, Herr, du musst mich führen wie ein blinden Gaul. Und ich will keinen Weg tun, bloß mit meinen Gefühlen, sondern Herr, führe mich und leite mich, dass ich das erkennen kann, wo du einen Menschen für mich bestimmt hast. Und das Schlimme war ja bei dem Simson, warum war denn die Liebe so falsch? Warum war sie denn so flüchtig? Es war ja gar nicht die erste Liebe seines Lebens. Er hat sehr viele Frauen in seinem Leben verbraucht. Und wenn er, wenn man das so ein bisschen unter jungen Leuten ein bisschen salopp sagt, wenn er eine Schürze sah, dann brannten bei ihm alle Sicherungen durch. Wenn er eine Frau sah, dann war er weg. Und schon als er sich das erste Mal verlobt hat, haben die Eltern ganz schüchtern gefragt, kam er ganz glücklich nach Hause, ich habe ein Mädchen, wir heiraten. Und haben die weisen Eltern natürlich gesagt, Simson, ist sie auch gläubig? Und die Antwort vom Simson, eine rasse Frau, das heißt, sie gefällt meinen Augen. So reden ja die Männer dann, toll, wie die gebaut ist, rein äußerliche Liebe. War seine Schwäche. Er guckt eine Frau nur von außen an. Und wir dürfen das so offen sagen, weil das auch heute eine Hilfe ist, dass das durch die Jahrtausende gleich geblieben ist. Und das war beim Simson eine Stelle seines Lebens, wo die Weihe Gottes nicht durchbrach. Gibt's das? Das gibt's. Und das sind ganz unterschiedliche Gebiete. Vielleicht kannst du sagen, Sex lässt mich kalt. Gut, dann ist eben der Geiz bei dir. Also ganz schlimm ist bei uns Anjas Lästermaul. Was reden wir Böses über andere Menschen, obwohl es im achten Gebot heißt doch, so wie es Luthers auslegt, wir sollten Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Also, da gibt es so viele Stille bei uns. Und gerade das Geld, das haben wollen, was alles so wichtig ist, der Egoismus, unser Mein, ich muss da durch. Und das ist so leicht zu sagen, das muss unter die Kontrolle Gottes, das muss unter die Weihe Gottes auch kommen. Die Delila hat den Simson an seiner schwächsten Stelle entwaffnet. Und es gibt in dieser Welt viele Frauen, die wissen, wie man Männer entwaffnen kann. Ich sage so gern, wir Männer sind das schwache Geschlecht, dann kommen nachher immer ein paar Frauen und sagen, wenn sie ahnen würden, wie wir Frauen kämpfen, sagen, gut, dann trifft es uns beide jeden auf seine Weise. Dass wir ganz leicht gefällt werden können. Und man darf nicht sagen, dass Liebe dumm macht, sondern die sinnlichen Leidenschaften machen dumm. Die sinnlichen Leidenschaften machen dumm. Man sieht das lesen, wenn man das hier jetzt mal sagt, das gibt's doch gar nicht. Dass der Simson gar nicht merkt, dreimal macht die Delila das mit ihm, sagt, Philister über dir. Und er hat sie nur gelogen, er hat gesagt, woher seine Kraft käme. Und dann hat sie seine Locken festgenagelt, dann riss er diese großen Zimmermannsnägel, die da reingegraben mit seinen Locken, einfach riss er aus dem Holz raus. Und es war alles umsonst, was die Delila probiert, aber dann hat sie wieder ihre Waffe gezückt und das ist, jeder Mann bricht da zusammen. Simsönle, Schnucki, Putzi und weg war er. Sie drang in ihn. Und das Schlimme war, er wusste doch, die Frau liebt ihn doch gar nicht. Waren seine Augen, waren seine sinnlichen Leidenschaften, wir wissen nur, wo es bei uns die Schwachstellen sind. Das ist gut, dass die Bibel so offen redet. Und dass keiner unter uns nicht irgendwo jetzt getroffen ist, und das will ja Gottes Wort, dass wir merken, wie das bei uns gefährlich ist. Bis vor ein paar Tagen bei meiner Bibellese, die ich habe, da bin ich hinten bei den Petrusbriefen im Neuen Testament aufgefallen, wie wie klar die Apostel davon gesprochen haben, dass in unserem Leben die Lust ist doch was Schönes. Ich habe heute Abend schon ein gutes Abendessen bekommen. Ich habe das genossen mit der Lust meiner Zunge. Aber dass die Lust so was Gefährliches in unserem Leben werden kann. Die hat uns Gott gegeben, um Dinge zu unterscheiden. Aber die Lust kann uns treiben, die Begierden können uns treiben. Natürlich gehört das zur schöpfungsmäßigen Gegebenheit unseres Lebens. Aber dass sie uns treiben und irgendwo hinziehen, wo wir gar nicht mehr fertig werden können. Warum hat der Simson nicht einmal gesagt, Delila, jetzt hast du mich dreimal hereingelegt. Ich brech mit dir. Und er kann es nicht. Er ist zu schwach, um das Einzige zu tun. Was habe ich oft mit Männern gesprochen, die ihre Familie verlassen haben und in eine zwielichtige Frau sich gehängt haben. Und die haben große, starke Männer gezittert. Da rufen sie jetzt an und sagen, ich will nichts mehr von dir wissen. Schluss! Ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Und das ist nicht in der Bibel geschrieben, um uns die Hoffnung und den Mut zu nehmen, sondern um uns wach zu machen, und wir kommen gleich noch drauf, wo die Lösung liegt. Das ist wahr, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen will. Und ich sage nochmal, da können die Versuchungen auf ganz verschiedenen Stellen kommen. Und das ist im Neuen Bund nicht anders als im Alten Bund. Sondern wir müssen ganz arg klar sein, was ist denn da los? Und wir wissen, dass schon in diesen ganzen Versuchungen wir plötzlich keine Lust mehr haben zum Bibellesen, keine Lust mehr zum Beten, das auf einmal ist Gewicht, an dem merkt man es, da ist irgendwas kaputt bei uns. Und da hat Gott so große Pläne gehabt mit dem Heil, das Simson wirken soll für Israel. Und nun hat der Teufel ihn matt gesetzt und schwach gemacht. Und das ist so schlimm in unserer Zeit. Wir meinen ja immer wieder, in unserer Zeit sei das besonders schlimm, wie wir die sinnlichen Lüste propagieren und heute als Lebensziel ausnehmen, lebt doch, was dir Spaß macht. Ach, wissen Sie, im alten Griechentum war das nicht besser. Und reisen Sie mal durch Ephesus, was die heute noch verkaufen als Souvenirs. Das ist der Schmutz persönlich. Und das ist zu allen Seiten für die Jesus-Leute so schwierig gewesen, ihren Weg zu gehen. Sie haben es miterlebt, wie die harmonischsten Familien zerbrochen sind. Und zwar mitten in der Gemeinde. Bloß weil Menschen wie in einem Rausch irgendwo sie hingehängt haben. Und das Schlimme ist, ich habe es Ihnen, glaube ich, am ersten Tag gleich gesagt, das müssen wir immer wieder ganz klar erkennen, der Unglücklichste ist der Simson, der ist am meisten betrogen, überhaupt nichts kriegt er von dem, was er sucht, der arme Kerl. Er hat Liebe gesucht, er hat eine Frau gesucht, die ihn befriedigt und glücklich macht, und er findet sie ja gar nicht. Und was machen die Philister, als er endlich dann bezwungen wird? Die Delila hat sie aus ihm rausgelockt, und wie hat sie es noch gemacht? Da war seine Seele sterbensmatt, sie drang hart in ihn, er war völlig willenlos. Und dann verrät er das Geheimnis, ich bin ein Geweihter Gottes. Und das verrät sie den Philistern. Und dann nehmen sie den Simson in Ketten gefangen. Simson in Ketten, ein furchtbares Bild. Ein Mensch, der hatte Berufung Gottes und in Ketten gebunden. Und die Philister, eigentlich müssen sie ja sagen, wir haben das nur zu verdanken seinen Stieraugen, wo er guckt. Mit den Augen, wir kennen das ja heute so, wir Fernsehgucker, wir sind ja auch so Augenmenschen, Filme und all was wir angucken. Und das fasziniert uns. Die Philister stechen ihm als erstes die Augen aus. So zahlt der Teufel heim. Dabei müssen sie ja sagen, weil der so gierige Augen hatte auf das Weibliche, darum haben wir nur fassen können. Nein, der Teufel zahlt mit Falschgeld. Es ist noch nie ein Mensch durch Sünde irgendwo glücklich geworden. Passen Sie in Ihrem Leben auf. Der Streit übers Erbe wird sich bei Ihnen nie auszahlen. Und unrechtes Gut wird sich nie auszahlen in Ihrem Leben. Das wollen wir einfach wieder kennen, das ist die Linie der Bibel. Nur was Ihnen Gott wirklich gibt als Segen, können Sie gebrauchen. Und so ist es mit allen Beziehungen Ihres Lebens. Anders werden Sie nicht glücklich. Und jetzt noch das Letzte. Da hört ja die Simson-Geschichte nicht auf. Und zwar in all den Abenden so, dass wir auch bei Hophni und Phinehas nicht aufgehört haben, sondern zu Samuel gekommen sind und dann auf einmal gemerkt haben, das geht ja noch anders auf. Gott gibt keinen auf, auch nicht einen Simson in Ketten. Auch nicht einen Versager. Und das ist heute Abend nochmal die Botschaft. Und ich will es nochmal zusammenfassen von all den Abenden, die wir gehört haben. Weißt du, dass Gott gar keinen Menschen aufgibt? Auch wenn du Rekorde aufgestellt hast in der Sünde. Wenn du sagst, bei mir war es noch schlimmer als beim Simson. Es gibt so wunderbare Dinge, wie Jesus mit der Samariterin spricht und sie sucht. Und der Paulus hat es mal seinem jungen Mitarbeiter Timotheus ins Herz gelegt. Das finde ich so toll, wie er im ersten Timotheusbrief sagt, Timotheus, eins musst du wissen, was du auch verkündigst. Das Größte ist, dass Jesus sündige Menschen selig macht. Und ich bin ein Modell des Champions, der Oberste, der Rekord. Was habe ich Jesus verhöhnt und weggestoßen in meinem Leben? Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Gott gibt keinen auf, auch dich nicht. Und darum ist der Bußtag ein Freudentag. Und die ganzen Bibelgeschichten sind nicht da, um uns zu verdammen, sondern wenn deine Sünde gleich blutrot wäre, sie soll schneeweiß werden. Das ist Evangelium, auch im alten Bund. Wird heute Abend heimfahren, morgen Abend habe ich ein kleines Bibelstündlein in Stuttgart über den Psalm 32, schon im alten Bund. Selig ist der Mann, wohl dem, dem die Sünde vergeben ist, dem alles Unrecht bedeckt. Das macht Gott, nur Gott, niemand anders kann die alte Schuld wegnehmen, als nur Gott allein. Aber bei Simson, ja, das war doch ganz anders. Simson wurde unter dem Jubel der Philister in den Tempel Dagons geschleppt. Und dann haben sie ihre Späße mit ihm getrieben und ließen ihn da drum hopsen und haben gesagt, guck mal, das ist ein Israelit und der ist ein ganz großer Mann. Jetzt ist er wirklich am Ende. Und er kann sich nicht selber lösen. Die Philister wussten, das war ja bei diesen Geweihten Gottes das Besondere, dass sie zu keinem Friseur durften. Genauso durften sie keinen Alkohol trinken. Und an der Stelle haben die Philister gewusst, wenn wir das Gelübde brechen, das ist ja nur praktisch wie symbolisch, die Haare geschnitten, war die Kraft von ihm gewichen. Und Simson kann man sich retten. Aber darum spricht die ganze Bibel von dem einen Retter, der gekommen ist, um gestrandete, gescheiterte, sündige Menschen selig zu machen. Selig zu machen, in die höchste Vollendung zu bringen, in die höchste Freude, der das Leben, das verkorkste, zerbrochene Leben neu machen kann. Das klingt so wunderbar dann an bei Simson, wie er dort im Dagonstempel ist und die Philister haben ihn nur noch zum Spott benutzt. Und die Welt macht das, manchmal sagt, guck mal, das war auch ein Christ und wie der gestrandet ist mit seiner Ehe und mit seiner Familie. Guck mal, was da alles für Sünde drin ist und der war ein Prediger und dann ist er so tief gefallen. Aber da kommt so schön wieder, Simson aber rief den Herrn an. Darf er das? Ja, jeder. Und je tiefer du gefallen bist, hast du rufen, rief den Herrn und sprach, Herr, Herr, denke an mich und gib mir Kraft, Gott, noch dies eine Mal. Und dann packt er die Säulen. Und dann darf er noch mal ein großes Gotteswunder machen. Wir haben die Bibeltage gemacht, nicht, dass sie zerbrechen unter diesen schweren Lebensführungen oder was noch viel schlimmer wäre, wenn sie zusammenzucken und sagen, ist die Sünde wirklich so mächtig? Nein, Jesus ist mächtiger. Es gibt gar keine Sünde, die nicht Jesus zerbrechen kann. Aber ich weiß, wie das oft ist, wie dann viele sagen, wenn du wüsstest, wie ich kämpfe mit meiner Sucht, wenn du wüsstest, wie ich kämpfe mit meiner Begierde, wie das oft ist, wie ich da gar nicht damit fertig werde, mit den Bildern in meinem Kopf. Weißt du, was du machen musst? Nicht kämpfen, sondern bloß auf Jesus blicken. Sagen, danke Jesus, dass du stärker bist. Und dann wird der Friede von Jesus und seine Kraft über dich kommen. Das ist das Geheimnis, aus dem Glauben heraus. Und das ist so wunderbar, dass wir diese große Zusage haben. Darum ist so wichtig, dass wir umkehren zu Jesus. Armer Simson, dass er in einer Zeit geboren ist, wo Jesus noch nicht da war. Es gab in Israel nur die Ahnung von der Vergebung der Schuld, aber es war in Israel schon ganz groß im Zuspruch des Priesters, der Vergebung. Wie viel mehr gilt das für uns heute? Ich habe das oft in meinem Gemeindedienst getan, so will ich es auch hier tun, weil Jesus jeden gläubigen Christen bevollmächtigt hat, im Namen von Jesus Sünde zu vergeben. Dass ich ihnen in Jesu Namen jetzt alle ihre Sünden vergebe, die sie bekennen und bereuen. Und die sie vor den Herrn bringen und dass er sie total frei machen will. Weil er diese Zusage gegeben hat, was ihr auf Erden löse, soll auch im Himmel los sein. Das soll frei sein und euch nie mehr anklagen können. Das ist so groß, die große Botschaft der völligen Vergebung, die Jesus gibt. Bewusste Sünden, unbewusste Sünden, heimliche Sünden, offenbare Sünden, alles weg. Man kann nicht mit Sünde weiterleben, weil es unser Leben zerstört. Im Frühjahr hat der Spiegel eine Nummer herausgebracht, ich glaube, ich habe es hier noch nicht erzählt, eine Nummer herausgebracht, überschrieben mit der Titelseite, der Spiegel, das Magazin, die Sünde. Und da hat er drin geschrieben, auf vielen Seiten, noch nie hat die Sünde in der Gesellschaft so hemmungslos gewirkt wie heute. Im Wirtschaftsleben, im Geschäftsleben, im Mobbing, in den Familien, in den zerbrechenden Familien, in der Unzucht, in der Untreue. Und das Allerschlimmste, schreibt der Spiegel, von der Sünde redet niemand mehr. Die Kirchen meinen, das sei nicht mehr modern. Und so müssen Menschen mit ihrer Not weiterleben, weil es keinen Ausweg gibt. Doch, es gibt einen Ausweg. Und sie ahnen gar nicht, wie viele Menschen in ihrer Nachbarschaft zerbrechen unter ihrer Schuld, weil der Heilige Geist sie aufdeckt. Und vielen Menschen ist bewusst, natürlich redet keiner drüber, sie auch nicht. Sie verstecken sich. Wie schon Adam sich versteckt hat in der Scham. Aber das ist so herrlich, dass wir einander dies sagen dürfen und die Vergebung zusprechen dürfen. Und auch ein schändlich gefallener Simson, der die Gaben Gottes in den Dreck gezogen hat, wird noch einmal brauchbar für den Herrn und für sein Reich. Das hat Jesus auch mit ihnen vor. Amen.